Deutschlandfunk, Kultur heute.
Mit Christiane Florin. Guten Tag, schön, dass Sie zuhören bei Kultur heute im Deutschlandfunk. Um den Kanon geht's. Wir singen aber nicht zeitversetzt, sondern fragen und tagen rund ums wichtige, verbindliche Wissenswerte. Welche Werke zum Kanon moderner Kunst gehören? Dazu gibt es eine Tagung des Dokumentararchivs in Kassel. Wie der zweifellos kanonische Dichter Johann Wolfgang von Goethe in Weimar angemessen beheimatet werden kann, auch dazu wird gerade konferiert. Und wir schauen nach, ob es gelungen ist, einen Klassiker des 20. Jahrhunderts, Franz Kafkas Prozess, in ein Theaterstück zu verwandeln. Beginnen wollen wir diese Sendung aber mit einem der bekanntesten Fotografen, mit Elliot Erwitt. Geboren wurde er 1928 in Paris, die Familie emigrierte gut 10 Jahre später in die USA und nach einem Fotografiestudium dauerte es nicht lange, bis Erwitt für die Agentur Magnum arbeiten konnte. Einige seiner Fotos, gerade die Porträts, prägten sich tief ins kollektive Gedächtnis. Etwa Jackie Kennedy bei der Beerdigung ihres Mannes, des ermordeten US-Präsidenten John F. Kennedy. Man ahnt da die Tränen hinter dem Schleier und man sieht auf den zweiten Blick einen Zipfel der Stars and Stripes Flagge in der Hand der Witwe. Heute wurde bekannt, dass Elliot Erwitt gestorben ist. Ich habe mit der Fotografin Loredana Nemisch über ihn gesprochen und sie zunächst gefragt, was seinen besonderen Blick ausmacht.
Er ist Humanist, er ist Clown. Er ist empathisch, hat Weltgeschichte, aber auch die kleinen Momente, diese Absurditäten, wo sich Mensch und Hund gleichzeitig kratzen und diese Synchronizität plötzlich das Bild ausmacht. Das sind für mich im Großen und im Kleinen, ist das ein großes Sehen.
Auf die Hunde kommen wir noch. Worin zeigt sich die von Ihnen gerade erwähnte Humanität, gerade in Porträts?
Wenn wir an Jackie denken, dieser Schmerz in ihrem Gesicht, diese Einfassung ihrer Person in die Männlichkeiten um sie herum und mit dem Zipfelchen Flagge auch das Politische, es ist die Art, wie sein Blick vom anderen erwidert wird. In die Kamera natürlich blickend und dennoch alles zeigend. Das hat etwas Enthüllendes, sehr Menschliches.
Sie haben auf Instagram ein Foto Ihrer Begegnung mit ihm gepostet und Sie schreiben, er war für Sie ein Ermutiger. Inwiefern?
2003 war ich ihm begegnet. Da hatte ich gerade begonnen zu fotografieren, kam aus dem Zirkus und Elliot erschien mir wie einer dieser Clowns, die ich lange fotografiert hatte. Einer, der Tiefe hat und melancholisch ist und die traurige Seite des Lebens kennt, aber eben mit dem Humor diesem Leben begegnet und begegnen muss, um es zu bewältigen. Und er hat mich insofern ermutigt, als dass er die wenigen Sätze und Worte, die er schrieb in die Bücher, die er mir schenkte, waren Hoffnung. Mach weiter, es macht Sinn. Und wenn man jung ist, braucht man das. Genau einen, der sagt, mach, es macht Sinn.
Die Agentur Magnum meldete den Tod von Erwitt und zeigte den Fotografen mit seinem Hund. Er selbst sagte zu Hunden das Folgende.
Hunde sind sympathisch, sie streiten selten mit dir. Es gibt sie überall, sie sind wirklich international. Sie fragen nicht nach Probeabzügen und verlangen kein Modelhonorar.
Wie herausfordernd ist es, Hunde zu fotografieren?
Ich hatte den Eindruck, für ihn ist es überhaupt nicht herausfordernd, da er selbst einer war.
Er war selbst ein Hund?
Ja, der hatte etwas in sich, er verstand, als ob er eine Hundeseele hatte. So konnte er auf diese Tiere blicken, wie als wäre er einer von ihnen und doch mit diesem komischen menschlichen Bezug, wenn manchmal Pudel überfrisiert waren oder diese Positionen immer wieder aus dieser Hundehöhe. Denn es ist was anderes, aus der Höhe die Welt zu sehen. Und er schien das alles zu begreifen. Mich hat das extrem berührt, denn ich verstand von Hunden nichts. Durch ihn flogen Hunde plötzlich. Das macht die Fotografie. Sie kann den Hund in der Luft einfangen oder zwei Münder aneinander kleben, die vielleicht schon längst nicht mehr zusammengehören.
Menschenfreund mit Hundeseele. Loredana Nemisch über den Fotografen Elliot Erwitt, ihren Ermutiger. Ob es 2027 eine Documenta geben werde, das sei fraglich, sagte die scheidende hessische Kunstministerin Angela Dorn gestern. Die Zukunft ist also ungewiss und Gewissheiten über die Vergangenheit der Documenta geraten ins Wanken. In Kassel blickt eine Tagung auf die allererste Documenta zurück. Die fand 1955 statt und sollte dem Publikum der noch jungen Bundesrepublik ein neues, ein demokratisches Bild von moderner Kunst nahebringen. Das hätte bedeutet, mit der NS-Kunstpolitik zu brechen, verfemte Künstlerinnen und Künstler zu rehabilitieren. Wie neu der Neuanfang bei der Documenta-Premiere wirklich war, darüber wird seit gestern in Kassel diskutiert. Eingeladen hat dazu das Documenta-Archiv. Unser Kunstkritiker Carsten Probst ist dabei. Hallo, Herr Probst nach Kassel.
Hallo, ich grüße Sie. Guten Abend.
Ja, wer braucht wann, warum, welches Bild von moderner Kunst? Mit so vielen W-Fragen hat der Münchner Kunsthistoriker Christian Fuhrmeister gestern seinen Vortragstitel überschrieben. Welches Bild der Moderne wollte die Documenta 1 damals durchsetzen?
Ja, Christian Fuhrmeister hat gestern eigentlich in seinem Eröffnungsvortrag erstmal die Erwartungen an die Forschung zu dämpfen versucht, ein bisschen. Aus dem ganz einfachen Grund, Frau Florin, weil die moderne Kunst in sich so widersprüchlich und so vielfältig sei und sich selbst manchmal sogar der Kanonisierung entzogen habe, sodass das nun schwer so in einen verbindlichen Kanon zu gießen gewesen sei. Stattdessen dominieren auf der Documenta 1, meint er, zeitgebundene Interessen, also von persönlichen Beziehungen über wirtschaftliche Interessen bis hin ja zur Kalten Kriegssituation. Kassel war ja auch quasi Frontstadt im Kalten Krieg. Aber was sich klar als ein roter Faden vielleicht durchzieht, ist, Arnold Bode als Initiator und Werner Haftmann als Kurator wollten eine dezidiert unpolitische Schau. Das heißt, eine Schau, die sozusagen die reine, unbelastete Moderne zeigen sollte. Mhm. Dadurch fallen natürlich zum Beispiel Künstlerinnen mit deutlich politischer Agenda heraus, zum Beispiel Georges Gross oder Käthe Kollwitz. Und dass solche vorgebliche Politik, Werner, dann implizit natürlich trotzdem ein politisches Vorhaben ist, das spielte damals zumindest so explizit überhaupt keine Rolle.
Sie haben es schon angesprochen, in Out ist der etwas verrätselte Titel dieser Tagung. Wer war in bei der Documenta 1?
Ja, also innen würde ich sagen, sind alle Künstler wie Picasso, wie Fritz Winter, wie Ernst Wilhelm Ney. Die werden also auf dem Tableau prominent platziert, weil sie ein neues Leitbild der mehr oder weniger abstrakt Moderne repräsentieren, also sozusagen für die neue Weltsprache der freien Kunst stehen, durch die die Bundesrepublik damals ja international wieder anschlussfähig zu werden hoffte. Das ist, glaube ich, die zentrale Agenda.
Und wer war Out?
Out sind dann nämlich eben viele einzelne Gruppen, zum Beispiel Künstlerinnen. Also Künstlerinnen, die zum Beispiel nur 5% der Künstler ausgestellten ausmachen, obgleich sie unter den als entartet Verfemten einen sehr, sehr viel größeren Anteil ausmachten. Und unter den wenigen, die dann gezeigt werden, sind zum Beispiel Künstlerinnen wie Gabriele Münter, die gar nicht von der Aktion Entartete Kunst betroffen gewesen ist und ihren Stil ja auch teilweise dem NS angepasst hatte. Out sind zum Beispiel auch eben Künstlerinnen, wie erwähnt, mit politischer Aktivität. Out sind aber auch, und das ist auch sehr markant, offenkundig jüdische Künstlerinnen aus Deutschland, die während des Nationalsozialismus in Vernichtungslagern ermordet worden waren. Zwei berühmte Personalien, Otto Freundlich und Felix Nussbaum, Kunststars der Weimarer Republik, die ermordet worden waren, aber auf der Documenta 1 keine Rolle spielen. Vier jüdische Maler werden ausgestellt, Marc Chagall oder Modigliani, Naum Gabo, Antoine Pilsner, alles keine deutschen Künstler, sondern internationale Stars sozusagen, die eigentlich als ja sehr tragfähig gelten und internationale Ausstrahlung haben.
Wurde denn die aktuelle Debatte um die Documenta 15, also um die antisemitischen, judenfeindlichen Darstellungen und auch die aktuelle Debatte um die Findungskommission, um die Uneinigkeit nach dem 7. Oktober auch thematisiert?
Das spielte so am Rand eine Rolle. Ich würde sagen, zum einen war zu spüren, dass man hier sehr zuversichtlich ist, dass die nächste Documenta stattfindet und dass sie auch in einem erwartbaren Zeitrahmen stattfindet. Aber dann blitzte das auch noch mal auf in der Podiumsdiskussion gestern Abend. Reinhard Spieler, der Direktor des Sprengel-Museums, zog so einen Vergleich. Er sagte, die Auswahlkriterien der Documenta 1, das sei ja auch nach Gesinnung und Haltung gegangen, vor allem in Reaktion auf die DDR. Und ja, das sei ja aktuell bei der Eignung für die Dokumentarfindungskommission auch wieder der Fall. Also das war so ein Moment, wo man dachte, steigen wir da jetzt in die Gegenwart ein. Aber am Ende spielte dieser direkte Vergleich zwischen NS-Altlasten der ersten Dokumentas und den Ereignissen bei der Documenta 15 bei dieser Tagung eigentlich keine Rolle. Aus dem einfachen Grund, weil die Teilnehmenden diese Vergleichbarkeit, sozusagen eine antisemitische Tradition der Documenta, auch gar nicht sehen.
Also ein Neuanfang 1955, der nicht wirklich ein Neuanfang war. Carsten Probst berichtete von einer Tagung zur ersten Documenta in Kassel. Danke, Herr Probst. Jemand musste Josef K. verleumdet haben. So beginnt der Prozess, ein Roman von Franz Kafka. Das Adjektiv Kafkaesque hat hier seinen Ursprung. Der Schriftsteller erzählt darin die Geschichte des Prokuristen Josef K. Der wurde, auch das sagt gleich der erste Satz, eines Morgens verhaftet, ohne dass er etwas Böses getan hatte. Er gerät in ein Willkürsystem und kommt darin um. Kafka hinterließ, als er 1924 starb, nur ein Fragment dieses Romans. Und seit den ersten Veröffentlichungen gehen die Meinungen darüber auseinander, wie die Kapitel angeordnet werden sollten. Am Kölner Schauspiel brachte Regisseurin Pina Karabulut das Romanfragment nun auf die Bühne. Elisabeth Luft war Zeugin.
Wie aus dem Nichts stehen sie neben dem Bett. Zwei Gerichtsbeamte in schwarzen Lederuniformen. Sie informieren Josef K. über seine Verhaftung. Von hier an ändert sich sein Leben vollständig. Oder auch nicht, denn er darf weitermachen wie bisher, zur Arbeit und zum Stammtisch gehen, allerdings in dem Wissen, dass er jetzt Häftling ist. Unter großen Anstrengungen versucht K. herauszufinden, warum er angeklagt ist und wie er sich verteidigen könnte. Das Gericht bleibt dabei für ihn ungreifbar, die Bürokratie undurchsichtig. Der Apparat arbeitet gegen den Menschen.
Infolgedessen sind also auch die Schriften des Gerichts, vor allem die Anklageschrift, dem Angeklagten und seiner Verteidigung unzugänglich. Unter diesen Verhältnissen ist natürlich die Verteidigung in einer sehr ungünstigen und schwierigen Lage.
Und weil ihn das so umtreibt, werden der Gerichtshof und das Recht zum Mittelpunkt seines Lebens. Pinar Karabulut lässt Josef K. von 6 DarstellerInnen spielen, in identischen, leuchtend roten, eng anliegenden Polundern und weinroten, weiten Stoffhosen laufen sie orientierungslos in immer andere Richtungen. So wird seine Verzweiflung und Hilflosigkeit noch spürbarer. Und der Prozess, der lauert jetzt überall.
Wussten Sie nicht, dass hier Gerichtskanzleien sind? Gerichtskanzleien sind doch fast auf jedem Dachboden. Warum sollten sie ausgerechnet hier fehlen? Auch mein Atelier gehört eigentlich zu den Gerichtskanzleien, aber das Gericht hat es mir zur Verfügung gestellt.
Die Frauen in den Gerichten und Kanzleien üben eine heftige erotische Anziehungskraft auf K. aus, sind bei Kafka nur Objekte der Begierde. In der Regie von Pinar Karabulut aber werden sie zu eigensinnigen und starken Figuren. So wird ein Moment ganz am Anfang zur Szene der Selbstermächtigung. Die Nachbarin, die K. gegen deren Willen küssen will, hält ihm den Mund zu und wirft ihn raus. Wie gewohnt verstärken die Kostüme von Theresa Vergo diese weibliche Kraft noch weiter. Sie lässt die Damen mit knallorangenen Locken in engen Kostümen mit silbernen Puffärmeln und hohen Lederstiefeln auftreten. Bühnenbildnerin Michaela Flück übersetzt die altbackene Bürowelt in eine moderne Umgebung. Auf Leinwänden lässt sie Fotodrucke von alten Computern, grauen Teppichböden und kalten Neonröhren aus dem Bühnenhimmel herunterfahren und kombiniert sie mit knalligen Farben, mit rauen Backsteinmauern und edlen Sideboards. Als später eine überdimensionale grüne Wand zur Bühne wird, an der man nur abrutschen kann, wird deutlich, jetzt bietet hier nichts mehr Halt, genauso wie im schier endlosen Prozess des Josef K. Genau wie er sind auch die Advokaten in diesem System nur Marionetten. Sie lassen ihn am ausgestreckten Arm verhungern, weil auch sie nur Ausführende einer surrealen Bürokratie sind. Wie abschreckend die ist, erkennt K. erst am Ende.
Vor seinem Tode sammeln sich in seinem Kopfe alle Erfahrungen der vielen Jahre zu einer Frage, die er bisher dem Türhüter noch nicht gestellt hat. Alle streben doch nach dem Gesetz, sagt der Mann. Wie kommt es, dass in den vielen Jahren niemand außer mir Einlass verlangt hat?
Trotz der Mühen wird das Urteil gegen K. vollzogen. Als er nicht mehr am Leben ist, lässt Karabulut die Frauen seine Geschichte zu Ende erzählen, gibt ihnen die Deutungshoheit. So werden aus Objekten sexueller Begierde hier eigenwillige und vor allem handlungsweisende Figuren. Dabei verliert dieses unvollständig gebliebene und posthum veröffentlichte Werk Franz Kafkas, das so oft als sperrig und zu vieldeutig wahrgenommen wird, hier an Behäbigkeit. Das Kölner Ensemble um Bekim Latifi und Yvonne Jansen spielt so präzise und kraftvoll, dass es einem bisweilen den Atem raubt. Fein arbeitet Karabulut heraus, wie modernere Geschlechterrollen die Konstellationen zwischen klassischen Figuren verändern können und betont scheinbar beiläufig, dass bestehende Verhältnisse immer wieder hinterfragt und überarbeitet werden müssen. Zwischen uns Menschen genauso wie in Politik und Recht.
Ein positives Urteil von Elisabeth Luft. Sie hat Kafkas surrealen Roman Der Prozess am Schauspiel Köln gesehen. Das Goethehaus in Weimar ist ein Sanierungsfall. Dort, wo der Dichter fast 50 Jahre lebte, wo er 1832 seine letzten Worte sprach, da sollen 2026 Baumaschinen anrücken. Die letzte Sanierung war in den 1980er Jahren, zur DDR-Zeit also. Wenn an Goethe gearbeitet wird, kann es nur grundsätzlich werden. Wie viel Genie, wie viel Denkmal soll es denn künftig sein? Das wird seit gestern in Weimar diskutiert auf Einladung der Klassikstiftung Weimar. Und ich habe mit Petra Lutz gesprochen. Sie leitet das Goethe-Nationalmuseum und ist für die Neukonzeption verantwortlich. Weil über dem Programm der Dreiklang Denkmal, Dichterhaus, Vermittlungsort steht, wollte ich zunächst von ihr wissen, wie schwer vermittelbar Goethe ist.
Ist Johann Wolfgang von Goethe überhaupt schwer vermittelbar? Ich würde sagen, das ist er gar nicht. Man muss heute nur vielleicht präziser drüber nachdenken, wie man ihn vermitteln kann und wen man damit jeweils adressiert.
Sie haben 100.000 Besucherinnen und Besucher im Jahr, die Hälfte davon Schulklassen. Ich las, dass die aber im Durchschnitt nur 10 Minuten bleiben. Wie blicken Sie auf die Generation Fuck you Goethe?
Die bleiben oft nicht besonders lange im Goethe-Wohnhaus, also genau an dem Ort, für den wir uns jetzt neue Vermittlungsformen überlegen. Die bleiben insgesamt an dem Ort sehr viel länger, weil sie eine Führung kriegen durch die Dauerausstellung im Museumsbau. Das heißt, da bleiben sie ganz lang und dann haben sie noch ein bisschen Zeit und da laufen sie ohne Führung im Moment durch das Ensemble Goethe-Wohnhaus. Das gehört genau zu den Dingen, die wir ändern wollen, weil man das Goethe-Wohnhaus hervorragend führen kann und dann bleibt diese Generation auch sehr viel länger da, weil man mit ihr absolut gut ins Gespräch kommen kann über die Dinge, die da zu sehen sind.
Worüber kommen Sie gut ins Gespräch?
Ich nenne Ihnen mal ein Beispiel, wo wir ein Angebot gemacht haben, was sich mit an Schulklassen gerichtet hat. Da haben wir 2022 im Erdgeschoss ganz viele Räume aufgemacht, die normalerweise überhaupt nicht öffentlich zugänglich sind. Und dann haben wir uns mit Themen beschäftigt, die jetzt so eine Schulklasse durchaus auch anschlussfähig sind. Zum Beispiel die vielen neuen Wörter, die in der Klassik erfunden worden sind. Einfach weil sich die Realität verändert hat, wurden ganz viele neue Wörter eingeführt. Das ist was, was Schülerinnen und Schüler absolut kennen. In ihrer Sprache entstehen auch ständig neue Wörter. Und also haben wir einen Ort geschaffen, wo sie die Möglichkeit hatten, Wörter aufzuschreiben, die sie gerade kennengelernt haben, die neu sind, die sie vermissen, die sie vielleicht auch abschaffen würden. Und das waren so Tafeln, die da standen, die in unglaublicher Geschwindigkeit voll waren.
Blicken wir mal auf die älteren Semester. Die sind ja auch nicht ganz ohne Probleme. Und zwar auf diejenigen, die politische Entscheidungen zu treffen haben. Die Sanierung kostet schätzungsweise 45 Millionen Euro. Mhm. Einen großen Teil zahlt das Land Thüringen. Ein Teil soll aus Spenden kommen und ein weiterer Teil, und der ist jetzt das wohl größte Problem, soll aus dem Bundeshaushalt kommen. Es sah zunächst so aus, als kämen 17,5 Millionen, aber nach dem Verfassungsgerichtsurteil bröckelt das wieder. Wie ist da jetzt der aktuelle Stand?
Unverändert. Wir sind eben auf die Liste gesetzt. Nur das Einzige ist, dass eben kein Haushaltsbeschluss getroffen wurde. Wir gehen aber weiterhin davon aus, dass sobald dieser Haushaltsbeschluss getroffen wird, dass dieses Geld zur Verfügung steht.
Und was sagt das über den Status Nationalmuseum aus, wenn das Bundesgeld für Goethe gefährdet ist oder wenn da Abstriche gemacht werden müssten, weil ja viele Kulturinstitutionen Abstriche machen müssen?
Ich gehe davon aus, dass da jetzt wirklich großer gemeinsamer Wille da ist vom Bund, vom Land und von den privaten Stiftungen, die uns ja auch 10 Millionen Euro zugesagt haben, im Falle, dass die Zuwendungsgeber mitmachen. Ich gehe davon aus, dass das Geld gesichert ist.
Eine der Fragen auf dem Podium gestern war, braucht Literatur Dichterhäuser? Darüber haben Ingo Schulze und Susanne Fischer diskutiert, Schriftsteller und Schriftstellerin. Wie war deren Antwort darauf?
Die Antwort war, dass man das vielleicht gar nicht in dieser pauschalen Art und Weise beantworten kann. Aber dass natürlich Dichterhäuser in dem Moment, wo man sie als Orte auch der Gegenwart begreift, schon dadurch, dass heutige Autorinnen und Autoren wie zum Beispiel Susanne Fischer und Ingo Schulze durchgehen und sich damit beschäftigen, schon dadurch werden sie ja mit der Gegenwartsliteratur verwoben. Wir haben aber auch über Fragen nachgedacht, wie ob man vielleicht auch Residencies von Autorinnen und Autoren einführen könnte, die dann regelmäßig aus dem Goethehaus berichten könnten oder eben auch über sich mit Dingen beschäftigen könnten, die sie im Goethehaus sehen.
Also ein Nein war aber nicht vorgesehen, dass die Antwort lautet, nein, wir brauchen solche Häuser nicht mehr.
Die Frage hat ja impliziert, dass man auch einfach Nein hätte sagen können, aber das war nun überhaupt nicht die Antwort der beiden.
Und wenn Sie die Frage zu beantworten hätten, welche Dichterhäuser braucht es? Was müsste an der Konzeption dann doch grundlegend geändert werden?
Ich glaube, dass für Dichterhäuser wie für jedes andere Museum oder eigentlich für kulturelle Institutionen grundsätzlich gilt, dass man sie von der Gegenwart aus denken muss. Ich denke jetzt im Moment sehr genau über Goethes Haus nach, was in vielerlei Hinsicht ein spezifisches Dichterhaus ist, zum Beispiel mit den großen Sammlungen. Und bei Goethe finden wir im Moment ganz viele Dinge, die teilweise jetzt gerade so an die Oberfläche kommen, zum Beispiel seine Beschäftigung mit Naturverhältnissen, auch mit Ressourcenfragen, wo das alles plötzlich sehr, sehr aktuell ist. Und das sind dann vielleicht Aspekte, die ich in der Arbeit des Goethe-Nationalmuseums nochmal spezifischer rausholen kann.
Der Klimaschützer Goethe.
Das ist mir zu sehr jetzt einfach eins zu eins von der Gegenwart aus gedacht. Aber Goethe setzt sich, wie gerade aktuellere Lektüren des Faust zeigen, da sehr interessant mit menschlichen Naturverhältnissen auseinander. Und Faust scheitert an einem Versuch der absoluten Aneignung von Natur und Naturbeherrschung.
Über die Zukunft des Goethe-Nationalmuseums in Weimar habe ich mit Petra Lutz gesprochen. Sie ist verantwortlich für die Neukonzeption. Von Weimar nach Moskau, Hanna Rau hat die Kulturmeldungen.
Der Direktor des Moskauer Bolschoi-Theaters, Wladimir Urin, räumt seinen Posten an der Spitze des berühmten Ballett- und Opernhauses. An seine Stelle tritt Valeri Gergiev, der letztes Jahr als Chefdirigent der Münchner Philharmoniker abtreten musste, weil er sich nicht von Putin distanzieren wollte. Urin dagegen hatte bereits 2 Tage nach dem russischen Überfall auf die Ukraine mit anderen Kulturschaffenden einen Aufruf zur Beendigung des Krieges unterzeichnet. Medien hatten zuletzt berichtet, dass Putin selbst darauf bestanden habe, Urin zu entlassen. Der scheidende Direktor wollte sich zu den Gründen nicht äußern. Der Deutsche Kulturrat hat die Reformpläne der ARD kritisiert. Gestern hatten die Intendantinnen und Intendanten der Rundfunkanstalten der Länder unter anderem angekündigt, dass verschiedene Kultur- und Klassikquellen ab April nächsten Jahres nach 20 Uhr an mehreren Wochentagen dasselbe Programm senden sollen. Während die ARD diesbezüglich von einer Ära vertiefter Zusammenarbeit spricht, bezeichnet Geschäftsführer Olaf Zimmermann die geplanten Programmzusammenlegungen als Kulturabbau.
Also das wird zu einer Ausdünnung der Vielfalt führen und es werden nur noch die ganz großen, die ganz wichtigen Kulturereignisse gewürdigt werden können. Aber die Breite, wie wir sie heute haben, dass eben auch mal was in einer kleineren Stadt gezeigt und vorgestellt werden kann, das wird in den nächsten Jahren, wenn das umgesetzt würde, verschwinden.
Was durch die Zusammenlegung gespart wird, soll in den Ausbau digitaler Angebote fließen. Ausschließlich digital sollen künftig die Hörspiele ausgespielt werden. Soeben hat uns aus Frankreich die Nachricht erreicht, dass Unbekannte in ein Lager des Künstlers Anselm Kiefer eingebrochen sind. Sie sollen einen Schaden von mehr als 1 Million Euro angerichtet haben. Wie die Staatsanwaltschaft mitteilte, hätten die Einbrecher ein monumentales Werk aus Blei zerstört, um das Metall zu stehlen. Die Sanierungsarbeiten am Berliner Pergamonmuseum könnten einem Bericht des Spiegels zufolge deutlich länger dauern als ursprünglich geplant. Demnach könnte sich die vollständige Wiedereröffnung der Antikensammlung um 6 Jahre verzögern, von 2037 auf 2043. Hauptgrund soll eine geplante Fußgängerzone sein, die den Baustellenverkehr für die Sanierungsarbeiten behindern würde. Zu einem erfolgreichen Ende sind indes die Sanierungsarbeiten am ehemaligen Wohnhaus von Clara und Robert Schumann gekommen. Das Schumannhaus in Düsseldorf wurde heute als neues Museum mit wechselnden Exponaten eröffnet. Der New Yorker Filmkritikerverband NYFCC hat den deutschen Schauspieler Franz Rogowski für seine Rolle in dem Beziehungsdrama Passages zum besten Hauptdarsteller gekürt. Das ist uns abschließend eine Notiz wert, weil die Auszeichnung als Wegweiser für die Oscar-Nominierung gilt.
Danke an Hanna Rau für die Kulturmeldungen. Um 18.10 Uhr folgen hier im Deutschlandfunk die Informationen am Abend, unter anderem mit den neuesten Klimameldungen aus Dubai. Ich bin Christiane Florin, danke fürs Zuhören und danke fürs Mitdenken.